ich habe mal mit jemandem gesprochen, hat gesagt, das Leben ist halt eine Tapasplatte. Das war auch ein Arzt, der so aus diesem klassischen Klinikalltag herausgegangen ist. Er sagt, das Leben ist kein Hackbraten, das Leben ist eine Tapasplatte. Und das war dann einfach so der Moment, wo ich dann dachte, ja, das stimmt eigentlich. Das Leben hat so viele verschiedene Facetten und man kann auch mit der Medizin so unglaublich viel anfangen. Gerade die digitale Medizin eröffnet auch extrem viele neue Welten und das interessiert mich sehr.
Sprechzimmer. Der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Mein Name ist Nicolas Konze und ich spreche mit meinen Gästen über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.
Herzlich willkommen zur fünften Folge im Sprechzimmer. Ich freue mich heute ganz besonders. Das ist die erste Folge, die nicht in einem wirklichen Raum stattfindet mit einem Gast, der mir gegenüber sitzt, sondern online. Nicht weniger froh bin ich, dass mein Gast des heutigen Tages zugesagt hat. Ich spreche mit Frau Privatdozentin Dr. Maike Henningsen, welche aktuell als Professorin für Digital Health an der Uni Wittenherdecke tätig ist. Frau Henningsen, schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Frau Henningsen, wo treffe ich Sie denn heute an? Ich kann es ja jetzt gar nicht genau sehen. Sind Sie in Berlin? Sind Sie im Ruhrgebiet? Sind Sie in Witten? Von wo telefonieren wir gerade?
Also ich bin jetzt gerade in Berlin und tatsächlich an meinem Schreibtisch zu Hause, wo sich ganz viel stapelt. Aber es ist sehr schön auch mal wieder hier. Also ich bin ein großer Freund des Homeoffice und bin da sehr effizient und kann da sehr gut arbeiten. Insofern ist das auch ein schöner Ort.
Das ist schön. Sie haben einen wahnsinnig bewegten Lebenslauf ja hinter sich und für alle, die Sie jetzt noch nicht kennen, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, studiert haben Sie in Hamburg an der Universität Medizin mit Auslandsstationen in Zürich, Sydney und London und haben anschließend die Weiterbildung bis zur Fachärztin für Gynäkologie auch abgeschlossen, sich dort schon in der Wissenschaft auch betätigt, erste Schritte in der Unternehmenswelt gemacht und sich immer weiter in der Lehre auch engagiert und verwirklicht. Da interessiert mich natürlich von dort aus gesehen, der Weg zur Digital Health ist ja eigentlich ein spannender. Wie sind Sie da überhaupt hingekommen?
Ich habe ja an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf diesen Facharzt gemacht und mich auch habilitiert und wirklich bin da den ganzen Weg, den man da, glaube ich, oder alles, was man da so in 5 Jahren erreichen kann, glaube ich, habe ich da auch erreicht. Und danach sozusagen habe ich dann 2 Kinder bekommen und damit ändert sich dann auch ich nochmal so ein bisschen der Fokus. Und ich habe dann angefangen, mich auch für digitale Medizin zu interessieren und habe dann auch tatsächlich auch so ein bisschen selbst getriggert durch meine eigene Situation, habe ich gedacht, wenn man dann so 2 Kinder hat, dann kann man einfach auch nicht mehr überall hin und kann sich irgendwo lange in Wartezimmer setzen oder man braucht Befunde, die man dann tatsächlich persönlich abholen muss oder man braucht eine Überweisung und muss diese Chipkarte vorher einlesen lassen und also Dinge. Ich dachte, das kann eigentlich so nicht sein. Das ist Zeitverschwendung und auch am Ende nicht gut für die Umwelt, wenn man immer viele Kilometer fährt, um alles persönlich und so weiter zu machen. Und deswegen kam dann zu diesem Zeitpunkt vieles zusammen. Also ich habe mich dann für digitale Medizin ganz stark interessiert. Da ist dann auch diese Unternehmensgründung, von der Sie gerade sprachen, entstanden mit der Unterstützung von Fraunhofer. Die Geschäftsidee war, die Schwangerenversorgung digital zu gestalten und eben auch, was man nicht in der Praxis machen muss, auch dann nicht in der Praxis gegebenenfalls zu machen, sondern vielleicht zu Hause in so einem Homecare, Point-of-Care-Approach. Mhm. Und diese Idee hat mich dann tatsächlich in die USA geführt, zu so einem Think-Tank-Programm, Innovationsprogramm, wo ich dann mit 80 Teilnehmern aus 40 Ländern war. Das war so von Google und SAP gesponsert und ich war danach 10 Wochen oder war 10 Wochen dort und war danach so überwältigt von diesem Programm, wo wir dann Innovatoren von eben Google und Facebook und all diese Leute kennengelernt haben, die dann an AI arbeiten oder am selbstfahrenden, am alleinfahrenden Auto oder an tausenden verschiedenen spannenden Themen, VR, AR, AI, all diese Schlagworte. Das war 2016 und zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht so verknüpft in Deutschland mit Health. Ja. Und dann kam ich wieder und dachte, ach Mensch, ich muss da unbedingt mehr machen. Und so entstanden dann eben auch, weil ich natürlich auch der Uni nach wie vor sehr gewogen bin und auch das wichtig finde, also ich bin auch ein großer Freund der Lehre und dieser Ausbildung. Und ja. So kam es dann, dass ich dann versucht habe, diese Themen auch irgendwie in die Ausbildung zu bringen und so entstand dann das erste Wahlpflichtfach Digitale Medizin am UKE.
Ja, also sie haben sich inspirieren lassen, kann man sagen, eigentlich aus dem, was in anderen Industrien schon lange Zeit Standard und etabliert ist, um das zu übertragen in die Welt der Medizin. Zu dem Punkt, als Sie, wie jetzt viele Hörer und Hörerinnen des Podcasts, als Sie am Anfang Ihrer Berufsausbildung standen, in den ersten Berufsjahren, war die Medizin da noch eine andere?
Ich denke schon. Also ich denke, sie war vor allem eine andere, weil die Menschen, die dort gearbeitet haben, vielleicht noch anders waren. Also wir hatten, also ich weiß nicht, ich bin ja ein großer Freund dessen, dass man sagt, man möchte diese Work-Life-Balance erleben und das, die, also der Beruf oder also die medizinische Tätigkeit kann jetzt nicht quasi sozusagen das ganze Leben komplett bestimmen. Ja. Und genau so war das eben in meiner Ausbildung, also sowohl im Studium als auch in der Facharztausbildung, als auch im PJ. Und die Stationen, die Sie aufgezählt haben, waren überwiegend PJ-Stationen. Mhm. Genau dort war das extrem so. Also dass wir wirklich, man hat dafür gelebt. Also man war immer der Arzt und man konnte nie irgendwie raus und das wurde auch erwartet und wenn man pünktlich gehen musste, dann wurde man schief angeguckt und so. Also es war eine andere Zeit, weil einfach die Menschen, glaube ich, auch anders waren und man hatte eben natürlich jetzt noch nicht so den Ärztemangel, die Bewerbungen auf den Schreibtischen der Chefärzte, die haben sich da gestapelt, da konnte man sich natürlich auch noch, konnte man auch vielleicht einfach andere Forderungen stellen noch an die ärztlichen Kollegen und auch an die Auszubildenden sozusagen anverstrichen. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert durch das durch die Erwartungshaltung, die sich auch geändert hat. Und ich finde das auch richtig so, muss ich sagen.
Und wenn Sie in den ersten Berufsjahren dann eben genau in dieser Wirklichkeit gelebt haben und damit konfrontiert waren, gab es dann überhaupt so etwas wie richtige Rollenbilder, Vorbilder für Sie? Also wo Sie gedacht haben, das ist eine Person in medizinischer Tätigkeit, vielleicht 15 Jahre weiter in der Ausbildung, an der ich mich orientieren kann? Oder hatten Sie das Gefühl, da oben stehen männliche Chefärzte, die ihre Familie weniger Zeit einräumen als dem dritten Blick ins Postfach?
Also männliches Chefärzte stimmt auf jeden Fall. Und also man hat sich, glaube ich, das immer so ein bisschen gewünscht, so diesen charismatischen, gut gelaunten Menschen, der einem alles zeigt und der so ein bisschen so als Mentor agiert. Aber das war, glaube ich, in meiner Ausbildung nicht unbedingt Realität. Also es war schon so, dass man konnte sich natürlich von verschiedenen Leuten verschiedene Dinge abschauen, das auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht jemand da, wo man sagen würde, ja, dem folge ich quasi blind durch meine Ausbildung und werde hier auch entsprechend unterstützt und gefördert. Dafür waren es auch einfach zu viele verschiedene Assistenzärzte. Dann war eine große Fluktuation. Ja. Und bei uns war es dann eben tatsächlich auch so, dass wenige gefördert wurden und die größere Menge der Assistenten dann eher nicht. Also man musste schon sehr dafür kämpfen, aber es hat natürlich auch mal viel mit Sympathie und so weiter zu tun. Ja. Gewogenheit.
Ja, das ist was, wo ich mich tatsächlich auch daran erinnere, als ich mit meiner Tante gesprochen habe, die damals aber auch eigentlich einsteigen wollte. Das ist nun jetzt schon bestimmt, das muss so im Jahr 75 in etwa gewesen sein, die damals in die Gynäkologie einsteigen wollte und der Mann gesagt hatte, das wäre doch wirklich ein Fach für Männer. Also da hätte man als Frau nichts verloren. Und die sich da trotz guter Noten und voller Motivation nicht hat durchbeißen können und dann entsprechend in einem anderen Fach sehr glücklich geworden ist, sehr zufriedene Ärztin geworden ist. Aber das erinnert mich daran, obwohl da natürlich auch noch mal 2 Jahrzehnte zwischenliegen, zwischen diesen 2 Zeitpunkten. Nichtsdestotrotz, im Rückblick auf Ihren weiteren Werdegang, was waren große Stationen für Sie, an denen Sie sich persönlich weiterentwickelt haben? Nach Abschluss der Facharztweiterbildung haben Sie ja noch ganz verschiedene Projekte auch selber initiiert, in die Hand genommen und begleitet. Welche davon haben für Sie die größte Bedeutung gehabt oder haben das vielleicht auch heute noch?
Also ich muss sagen, für mich hat zum einen wirklich wirklich sehr, sehr große Bedeutung gehabt, diesen Schritt damals zu diesem Think Tank zu machen. Also man, das wirkte damals gar nicht so, als ich da mich bewarb. Aber das war für mich so ein Aha-Effekt, wo ich dachte, das Leben hat so viele verschiedene Facetten und so, man kann auch mit der Medizin so unglaublich viel anfangen und man gehört sicherlich zu den mitmotiviertesten Arbeitnehmern auf diesem Planeten, nehme ich mal an. Und man hat auch so viele Fähigkeiten, so viele. Und irgendwie ist das Leben in der Klinik aber doch manchmal auch relativ eintönig. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, hat gesagt, das Leben ist halt eine Tapasplatte. Das war auch ein Arzt, der so aus diesem klassischen Klinikalltag herausgegangen ist. Er sagt, das Leben ist kein Hackbraten, das Leben ist eine Tapasplatte. Und das war dann einfach so der Moment, wo ich dann dachte, ja, das stimmt eigentlich. Es gibt so viele spannende neue Themen und gerade die digitale Medizin oder die Digitalisierung der Medizin eröffnet auch extrem viele neue Welten. Und das eine ist dann das Unternehmertum von Startups, die jetzt auf uns, die im Grunde Beispiele aus der Gesundheitsversorgung haben, die sie dann als Startup ganz anders wahrnehmen und ganz anders verpacken, uns Ärzte aber damit konfrontieren. Und das fand ich extrem spannend. Das war 2016, 2017 ging das in Deutschland ja auch irgendwie dann ziemlich schnell so auch los. Und da habe ich immer gedacht, irgendwie halten wir uns auch so ein bisschen den Spiegel vor, weil die greifen dann vielleicht auch so Patientenbedürfnisse auf, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Ja, nach Aufklärung, nach Health Literacy, nach Begleitung oder so in einer Situation von Krankheit oder irgendwie Schwangerschaft oder sowas.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant. Und eigentlich ist genau aus diesem Gedankengang heraus auch sind diese anderen Aktivitäten entstanden.
Ja, der Think Tank war dieses Programm in den USA, richtig? Dass ich das richtig zugeordnet habe?
Genau. Das heißt Singularity University.
Ja.
Hat sich seitdem ungefähr noch 500 Mal verändert, dieses Programm. Aber also hat sich immer noch auf die Fahnen geschrieben, so Innovationen einfach, Leute mit Innovationen, also über Innovationen im Grunde zu informieren.
Ja.
Aus verschiedenen Bereichen. Und
das heißt, sie kam da mit einem ganz veränderten Mindset, wie der Amerikaner es jetzt irgendwie vielleicht ausdrücken würde, zurück. Aber in einer positiven Art und Weise. Also, dass sie jetzt nicht nur die Schwächen gesehen haben, sondern auch mit der Motivation irgendwie daran ging, dass man das verändern kann und möchte.
Ja, genau. Das war sicherlich ein wichtiger Treiber. Ja.
Das Reallabor Zukunftsmedizin haben sie mitgegründet. Ende 2016, also eigentlich fast im Anschluss an diesen Austausch, kann man sagen. Welche Rolle hat denn im weiteren Weg oder bei den verschiedenen Projekten dann diese Idee der Interdisziplinarität überhaupt gespielt?
Was ich dann in der Zeit viel gemacht habe, war eben auch tatsächlich mit Startups mich zusammenzusetzen und zu schauen, wie kann man denn vielleicht auch die klassische Medizin und diese Startup-Idee irgendwie zusammenbringen und auch im Markt so implementieren. Also wie können diese guten Ideen tatsächlich Realität werden? Und da war das Reallabor Zukunftsmedizin im Grunde eine Beratungsgesellschaft dafür. Ich und auch andere haben dann einfach eine beratende Funktion gehabt und einfach gesagt, okay, wir Ärzte haben so viel Wissen, was auch andere brauchen. Und ohne dieses Wissen, ich meine, wenn man jetzt einfach 6 Jahre Medizin studiert hat, 5 Jahre Facharztausbildung gemacht hat, man weiß wirklich richtig viel. Mhm. Und es gibt Anwälte, die beraten und es gibt andere, die beraten. Warum sollen wir Mediziner nicht auch mal beraten? Und zwar eben auch als Geschäftsmodell und nicht immer so aus Freundschaft. Und so war das, so entstand das eben tatsächlich auch so ein bisschen. Und entstand daraus dann eben auch diese zweite Initiative, die Vision Health Pioneer Initiative, wo ich dann angefangen habe auch zu überlegen, warum können Ärzte nicht eigentlich auch gründen? Weil was ich gemerkt habe, war, dass viele Startups, also es werden ja auch 30% aller Health Apps sind ja auch nur mit ärztlicher Unterstützung entstanden oder irgendwie, also im weitesten Sinne auch. Und manchmal sind ja auch die Inhalte so ein bisschen fragwürdig, sagen wir mal. Und dann habe ich gedacht, also eigentlich, ne, das ist ja unser Feld. Also das geht um Healthcare, das sind wir. Ja.
Und warum nicht 80% von Ärzten?
Warum nicht 80% oder warum sind es keine Startups von Ärzten für die medizinische Versorgung? Und diese Gedanken entstehen natürlich dann über die Zeit und dann haben wir in 2019 uns beworben beim Berliner Senat um eine Förderung, so genauso ein Inkubatorprogramm aufzubauen. Das heißt, wir wollten Ärzte dazu bringen, mehr zum Thema Unternehmertum zu lernen und auch in der Lage sein zu gründen. Und das hat der Berliner Senat mit 1,5 Millionen Euro unterstützt. Und in diesem Programm, das geht 9 Monate, also 2x9 Monate für 2 Kohorten, ist ja immer so limitiert zeitlich, solche Programme. Und in der Zeit wollten wir eben Teams, die mit Ärzten entstanden sind, dazu bringen, also verschiedene Aspekte des Unternehmertums zu verstehen und zu verinnerlichen und dann auch in der Lage sein, erfolgreich zu gründen. Ja, und das sehe ich jetzt auch als sehr wichtig an, muss ich sagen. Wie bitte?
Das existiert bis heute?
Das existiert bis heute. Das, der erste Batch ist jetzt abgeschlossen, Ende November. Und der zweite Batch, also die zweite Kohorte, startet jetzt tatsächlich. Also da ist jetzt heute genau gerade die Deadline gewesen für die Bewerbung der zweiten Kohorte. Und die startet im Januar. Genau. Also das läuft jetzt noch bis 2021. Und dann ist das Geld des Berliner Senats aufgebraucht. Und ich denke, wir haben da eine sehr schöne Bilanz bisher. Ja. Das Programm heißt Vision Health Pioneers.
Es gibt also noch eine Chance für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einschließlich mich, sich da einzulesen und vielleicht noch eine Idee an den Start zu bringen, ja?
Ja, aber nicht mehr lang.
Aber nicht mehr lang. Gut, wir müssen uns sputen. Aber vielleicht folgt ein weiteres Projekt. Das ist ja lange nicht ausgedacht. Was Sie eigentlich sagen, ist ja, dass der klassische Mediziner nicht so viel zum Unternehmertum lernt im Studium. Und ich denke, das können die meisten auch bestätigen aus dem, was Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt kennengelernt haben nach 6 Jahren der Ausbildung. Denken Sie, das sollte in Zukunft eine größere Rolle spielen im klassischen Studiengang oder gibt es dafür genug Raum in Weiterbildung?
Ich denke nicht. Also ich denke, das Studium ist genau der geeignete Rahmen, um sich als Arzt auch, man ist ja als Arzt in einem, man befindet sich ja auch in einem, sagen wir das, in einem Kosmos, ja. Also wir haben natürlich auf der einen Seite die ärztliche Selbstverwaltung, da wusste ich überhaupt nichts drüber, als ich studiert hatte, aber extrem wichtige Funktionen, gerade jetzt, wo jetzt die Digitalisierung immer wichtiger wird. Welche Rolle spielt die Ärztekammer? Welche Rolle spielt die Kassenärztliche Vereinigung? In welchem Kontext arbeiten die Krankenkassen hier? Das hört sich erstmal vielleicht ein bisschen veröde an, aber das ist so relevant, gerade jetzt, weil jetzt wird über unsere Zukunft auch entschieden als Ärzte, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch andere Fragen, wie wenn man eine Praxis aufmachen will oder sich auch vielleicht, also Praxen sind momentan ja auch so ein bisschen nicht mehr so beliebt, aber wenn man sich jetzt denkt, ich gestalte meine Praxis vielleicht mal als Start-up oder so, warum kann man nicht mal Praxis auch als Start-up begreifen? Da muss man natürlich schon ein bisschen was davon verstehen, wie man vielleicht auch unternehmerisch denkt und handelt, welche Optimierungstools es vielleicht auch gibt im digitalen Bereich und wie man sowas dann entsprechend auch kreativ und erfolgreich führt. Und das, denke ich, ist schon sehr wichtig. Also ich würde das unbedingt in die Curricula mit reinnehmen. Ja.
Ein interessanter Standpunkt. Sie selber haben sich dieses zusätzliche Wissen angeeignet im Rahmen eines Masters an der Technischen Universität, Master of Innovation Management and Entrepreneurship. Das ist ja immerhin ein 3-jähriger Ausbildungsgang. Wie kann ein so komplexes zusätzliches Wissen Platz finden im Studium? Müssen andere Inhalte weichen oder was ist die Lösung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das war natürlich jetzt auch in die Länge gezogen, dadurch, dass ich eben parallel auch viele Projekte mit den Startups gemacht habe. Also das war so begleitend. Das war jetzt nicht, also habe ich nicht Vollzeit betrieben. Ja. Man kann sicherlich auch einige Themenbereiche da wieder rausnehmen. Also nicht alles davon sind jetzt Dinge, die jetzt, denke ich, so unbedingt relevant sind. Aber ich weiß nicht, also das NHS macht es ja schon, also das ist der National Health Service in England, da gibt es den Tony Young, den zitiere ich gerne, weil ich das auch toll finde, was die machen. Und der Tony Young ermöglicht halt allen Teilnehmern des NHS, ob es jetzt Ärzte oder andere Mitarbeiter sind, sich zum Thema Unternehmertum weiterzubilden. Das sind so Wochenende- und Abendveranstaltungen, wo man das dann lernen kann. Ja. Man kann dann auch ausgründen, dann gibt es auch Kontakte zu Investoren. Dann ist natürlich das NHS ganz, ganz nah dran, um dann auch gleich quasi als Kunde aufzutreten und diese Dinge auch zu implementieren. Und ich glaube, das sind ja auch alles zwar interessante und komplexe Inhalte, wenn man es jetzt sehr, sehr weit treibt, aber ich glaube, so ein Grundverständnis kann man schon schnell sich auch aneignen. Also das ist ja auch diese Business Intelligence. Ich meine, einige haben das vielleicht gar nicht und andere haben es dann vielleicht auch mehr, aber ich glaube, so ein Grundverständnis ist, das kriegt man schon hin. Also, ne, also das denke ich schon.
Ja.
Das kann man schon noch so nebenbei irgendwie mal einfließen lassen in einen 2-Wochen-Block oder so.
Das klingt so, als ob aber dann die Unterstützung von allen Seiten eigentlich gefordert ist, von den Berufsverbänden, von den Universitäten, aber auch aus der Politik, da die richtigen Initiativen zu fördern und in den Vordergrund weiterzurücken in Zukunft.
Ja, ich denke schon.
Ist das auch was, was Sie versuchen mit Ihrer Professur, die Sie jetzt in diesem Jahr angetreten haben, zu verwirklichen? Oder welche Themen stehen da im Vordergrund? Ist diese Stelle eigentlich für Sie neu geschaffen worden oder gab es den Lehrstuhl schon vorher?
Also das ist eine Juniorprofessur. Ja. Und die ist tatsächlich, also sie gab es vorher nicht. Aber für mich wurde sie, glaube ich, jetzt nicht exklusiv geschaffen. Aber ich hatte dann das Glück dazu, also dafür ausgewählt zu werden.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und das ist auch noch nicht so lange, das ist ab 1.9. erst.
Ja.
Für mich vermischt sich in Digital Health auch vieles. Also man muss ja sagen, das ist, geht ja nicht nur darum jetzt um das E-Rezept oder um die E-Akte oder sowas oder um die Telematik-Infrastruktur und große Vernetzung von großen Playern. Es geht ja auch in meinen Augen um die Digitalisierung unserer originären Arbeit, wie zum Beispiel Inhalte können, Aufklärung der Inhalte zu medizinisch, also zu gesundem Verhalten oder präventiven Verhalten werden einfach online abrufbar. Also da müssen wir dann gar nicht, da sprechen wir dann gar nicht mehr. Oder Decision Support Tools in der Radiologie, wo man dann sagt, okay, dieses CT wurde schon mal so ein bisschen prä-ausgewertet und über eine künstliche Intelligenz gibt es da vielleicht schon so Hinweise, worauf man als Arzt mal schauen soll, genau. Bis hin zu Geschäftsmodellen, die tatsächlich auch disruptiven Charakter haben, wie zum Beispiel sowas wie Dr. Ed, was jetzt Zava heißt, die dann aufgrund eines Fragebogens Medikamente verordnen. Also das greift dann natürlich direkt in unsere ärztliche Arbeit auch ein. Und ich denke, dass da sind auch so disruptive Tendenzen zu sehen. Also wo man sagt, okay, also wie verändert sich denn die Medizin der Zukunft? Braucht man uns jetzt in dem Maße noch? Oder was bleibt bestehen? Was geht weg? Das ist natürlich eine herzchirurgische OP, kann man jetzt nicht digitalisieren so unbedingt. Also jedenfalls nicht den Akt an sich, aber Verschreibung von Medikamenten und solche Dinge, denke ich schon. Und da gibt es da draußen sehr viele Unternehmen, die da großes Interesse haben, diesen Anteil an unserer Versorgungsleistung auch zu übernehmen. Ja, und in diesem Wechselspiel sehe ich diese Professur eben auch tatsächlich. Also direkt Auswirkungen auf die medizinische Arbeit und nicht so sehr die IT-Komponente dabei, also die großen Vernetzung von Playern oder so. Das ist darum geht es mir nicht so sehr, sondern ja. Mir geht es wirklich vor allem darum, was verändert sich in der ambulanten Medizin, was verändert sich in der stationären Medizin, wie verändert sich unsere Rolle. Ja, also sowas, das interessiert mich sehr.
Das wäre eigentlich auch mein Wunsch, dass in Zukunft das nicht der Fall eintritt, dass plötzlich der gut ausgebildete Mediziner, der das gesamte anatomische Wissen dann hat, plötzlich überrumpelt wird von diesen Neuerungen, die ja meinetwegen auch disruptiven Charakter haben aus der IT- und Informatikbranche, sondern dass man selbst aktiv mitgestaltet und mitverändert und sozusagen an vorderster Front sich selber mit einbinden kann in Zukunft in diese Prozesse. Und eine solche Professur und solche Lehre und Ausbildung spielt da sicherlich einen ganz wichtigen Teil. Wäre also zu hoffen, dass in Zukunft auch weitere Universitäten nachziehen. Ich selber habe gar nicht so einen Überblick, wie viele Lehrstühle es in diesem Bereich schon gibt. Sie wahrscheinlich viel mehr.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich weiß nur, dass in Bielefeld jetzt auch gerade einer besetzt wurde. Und dann gibt es natürlich viele Schnittstellen auch mit der IT, also mit Informationstechnologie. Die kommen dann eben eher aus dem Bereich der Informationstechnologien. Das sind dann, glaube ich, ein bisschen so Professoren, die so ein bisschen anders gelagert sind. Da geht es dann wirklich mehr um AI in der Radiologie oder solche Themen. Ja. Die heißt dann auch digitale Medizin, aber da geht es dann super spezifisch, sehr vertikalisiert geht es um dieses eine Themenfeld. Ja. Und also insofern sind die, glaube ich, auch nicht unbedingt, auch wenn sie gleich heißen, machen sie nicht unbedingt immer das Gleiche.
Okay. Wie ist es denn überhaupt in einer solchen Zeit, in der kein richtig physischer Kontakt mit Studenten besteht, in eine Professur zu starten? Machen Sie jetzt gleich den Inhalt Ihrer Lehre zum Programm oder ist das trotzdem auch ein komisches Gefühl?
Ja, ich habe jetzt ja gerade am UKE, haben wir die Einführungsveranstaltung Digitale Medizin noch einmal durchgeführt, online, und es war schon gewöhnungsbedürftig, weil man natürlich mit der Gruppe der Studierenden jetzt nicht mehr so aktiv interagieren kann. Also dann, ich habe dann vielleicht jetzt auch mir, aber ich habe dann immer nur so ein paar gesehen, die dann von der Teilnehmerschaft, die ich dann sehen konnte, eben mit der Kamera, aber viele andere konnte ich auch nicht so gut sehen. Und das ist, oder einige sind auch, haben die Kamera gar nicht an. Das ist schon ein bisschen anders, und auch wenn man jetzt so praktische Arbeiten machen will und so Gruppenarbeiten organisieren will, ist das natürlich irgendwie schon eine Herausforderung, muss man schon sagen. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft, und es hängt natürlich jetzt auch von der fraglichen zweiten Welle ab, aber man kriegt das natürlich schon hin, aber es ist irgendwie anders. Das ist natürlich, ja. natürlich.
Oder vielleicht, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen, bis diese die adäquaten Formen der digitalen Lehre dann gefunden sind, sich das eingespielt hat, man da vielleicht auch mehr Interaktion in Zukunft mit gewissen Programmen generieren kann. Und vielleicht auch eine Weile, bis diese Online-Etikette, wie positioniere ich mich zu meiner Kamera, wann bin ich online und wann nicht, bis die sich sozusagen eingefunden hat und jeder warm geworden ist mit dieser neuen Art, miteinander in Kontakt zu stehen.
Ja, stimmt.
Wenn Sie jetzt ja mit Ihren Studenten sprechen oder wenn Sie selber nochmal an den Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn zurückgehen könnten, was würden Sie sich selbst oder was würden Sie unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben? Was sind die wichtigen Eigenschaften, die man in den nächsten Jahrzehnten braucht, um erfolgreich gute Medizin zu machen und ein gesundes und glückliches Leben dabei zu führen?
Eine herausfordernde Frage.
Ja.
Also ich denke, ich meine, wir haben ja wirklich eine gute Ausbildung. Also ich denke, das ist schon mal gesetzt.
Ja.
Man lernt alles Wichtige. Man muss sich natürlich damit beschäftigen, sonst wird man auch kein guter Arzt. Was man irgendwie, ich glaube, beim zweiten Staatsexamen hat man, glaube ich, so den Zenit des Wissens erreicht. Danach geht's nur noch bergab. und man wird dann spezieller und so. Aber man hat dann schon auch viele Sachen dann irgendwann nicht mehr so parat. Also wenn es um das glückliche oder Leben auch geht oder auch um die eigene, also man fragt sich aber, was mache ich denn als Arzt? Dann, na klar, dann studiert man, dann geht man in die Stadt auf die Station, ist Assistent, das ist natürlich wahnsinnig aufregend, man hat eine riesig hohe Lernkurve, dann ist man Assistenzarzt, dann wird man auch noch irgendwie Oberarzt und dann irgendwann kommt ja so der Punkt, wo man sich dann fragt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Bin ich jetzt irgendwie den Rest meines Lebens Oberarzt oder gehe ich in die Praxis? Das ist ja für viele dann die Frage, weil ich meine, so viele Chefärzte gibt's dann halt auch nicht. Dann ist es für viele, glaube ich, so ein bisschen frustrierend. Die sind dann so Anfang 40 und fragen sich dann Praxis oder Oberarzt. Und das ist für viele ein bisschen, also häufig habe ich das Gefühl, so ein bisschen, das eine ist nicht so das Richtige und das andere irgendwie aber auch nicht so. Und ich fände es, glaube ich, gut oder ich hätte es, glaube ich, anders gemacht damals und hätte mich auch wirklich umgetan nochmal woanders. Hätte vielleicht mal ein Praktikum bei einer Beratung gemacht oder irgendwie ein Forschungssemester am MIT im Bereich irgendwie digitale Medizin oder hätte mal bei einem Startup mitgearbeitet oder so. Also ich glaube, das gab es damals halt nicht so richtig, aber das, glaube ich, sind Sachen, die sind sehr empfehlenswert. Einfach mal raus, mal ein paar Monate was anderes machen, auch mal andere Erfahrungen sammeln. Das bleibt einem dann wirklich auch fürs Leben und das würde ich unbedingt machen, weil die paar Monate, die sind am Ende, machen die sozusagen den Kohl nicht fett. Aber man hat sehr viel mitgenommen, das denke ich dann schon. Und dann, glaube ich, entwickelt sich der Lebensweg auch vielleicht ja, so ein bisschen bewusster, sagen wir mal. Weil ich glaube, viele gehen einfach in diese Mühle und bleiben drin und das ist häufig keine so ganz bewusste Entscheidung.
Ja.
Ja.
Das sind so viele Inspirationen, Ideen und Visionen, die Sie jetzt geteilt haben. Und wo ich gerade zum Ende des Interviews eigentlich kommen wollte, ist mir bewusst geworden, dass ich Sie begrüßt habe als Frau Privatdozentin oder vorgestellt habe als Frau Privatdozentin. Da entschuldige ich mich und verabschiede mich mit Frau Professor Dr. Maike Henningsen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein auch für mich ganz inspirierendes Gespräch. Ich freue mich, dass wir über so viele Themen sprechen konnten. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie in der Form und Art, wie Sie Medizin leben und weiterdenken, auch jetzt ein Vorbild sein können für die neue Generation von Uni-Absolventinnen und Absolventen, die in das Berufsleben startet. Ich bedanke mich also nochmal ganz herzlich und wünsche Ihnen einen ganz schönen Nachmittag.
Ich Ihnen auch.
Danke sehr.
Gute
und,
Reise.
Danke, bis bald.
Sprechzimmer. Der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Nicolas Gonze. Bleibt gesund und bis bald.